Ja, wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Und zwar wollen wir fortfahren mit dem Thema Heilssicherheit. Wir haben uns schon einmal mit dem Thema beschäftigt und kommen heute zu Teil 2. Wir wollen ganz kurz nochmal betrachten, was wir das letzte Mal gesehen haben. Wir haben gesehen, einleitend, dass wir durch das Wort Gottes die Zusage haben, dass wir in ihm sicher sind, dass wir sicher sind in seiner Hand, geborgen sind in seiner Hand, wenn wir wirklich wahre Gläubige sind. Und dafür gibt es verschiedene Punkte, die die Bibel uns nennt. Und letztes Mal haben wir betrachtet, erstmal, dass die Gläubigen ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Ja, der Vater hat die Gläubigen dem Sohn geschenkt. Der Sohn bewahrt sie. Er kümmert sich um das ihm Anvertraute, ja, und bringt es sicher ans Ziel. Dann hatten wir gesehen, dass Gläubige das ewige Leben haben und dass das ewige Leben nicht erst in der Zukunft beginnt, sondern dass das ewige Leben dann beginnt, wenn wir zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen. Und ewig bedeutet eben auch von der zeitlichen Dimension her ohne Ende. Jemand, der eine Zeit lang ewiges Leben gehabt hat, am Ende doch verdammt wird, kann man letztendlich nicht sagen, dass er es überhaupt gehabt hat, weil es würde ja bedeuten ohne Ende. Es endete aber dann doch. Dann haben wir gesehen die Macht Gottes, ja, der Vater ist fähig, die Seinen zu bewahren. Er ist mächtig genug. Natürlich kommt hier auch die Macht des Sohnes Gottes ins Spiel. Der Sohn Gottes, der gute Hirte, ist auch fähig, die Seinen zu bewahren. Er bringt seine Schafe ans Ziel. Und dann natürlich auch die Macht des Heiligen Geistes. Die Gläubigen sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in ihnen und wirkt mächtig in den Gläubigen. Dann natürlich die Verheißungen Gottes, die vielen Versprechungen Gottes, die uns aufzeigen, dass wir in ihm sicher sind. Und die Liebe Gottes. Gott hat seine Liebe darin bewiesen, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Der Herr Jesus selbst hat uns seine Liebe auch bewiesen, indem er bereit war, sich selbst zu opfern. Und die Bibel sagt uns, dass wenn sogar das geschehen ist, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns dann mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn er das Größte, das Liebste, ja, seinen geliebten Sohn gegeben hat, dann nicht deshalb, um uns wieder fallen zu lassen, sondern dass wir dann auch das verheißene Erbe empfangen sollen. Die Liebe Gottes. Wir wollen heute weitermachen und einige biblische Wahrheiten betrachten. Und ein Punkt, der hier natürlich auch wichtig ist, ist, dass es falsche Bekenner gibt. Denn manchmal ist es ja so, dass wir jemanden kennenlernen, der einen sehr guten Anfang zu machen scheint, der sehr begeistert ist von den Wahrheiten des Evangeliums, der sagt, ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm nach den Rest meines Lebens. Und ich denke, jeder hat mal so jemand gekannt, der dann irgendwann gesagt hat, ich habe kein Interesse mehr, ich folge dem Herrn nicht mehr nach. Das ist allerdings kein Beispiel dafür, dass jemand wirklich gerettet war und wieder verloren gegangen ist, denn wir können nicht ins Herz schauen. Aber 2. Timotheus 1, Vers 19 sagt uns, der Herr kennt die Seinen oder der Herr kennt die Sein sind nach der Übersetzung. Er sieht das Herz, er weiß genau, ob rettender Glaube da ist, ob Wiedergeburt bewirkt worden ist von ihm oder nicht. Und deswegen, wenn wir das vierfache Ackerfeld betrachten, da sehen wir auch, dass nur bei einem Beispiel es so war, dass das auf gute Erde gefallen ist und das steht für die wahren Gläubigen. Und in den anderen Fällen war es so, dass scheinbar ja, es so war, aber dann war es doch so, dass es sich herausgestellt hat, dass kein wahrer rettender Glaube da war. Der Herr kennt die Seinen. Und 1. Johannes 2, Vers 19 sagt uns, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, also Johannes sagt hier nicht, diese Verführer, es geht hier um Verführer, die die Gemeinde dann verlassen haben, sie sind von uns ausgegangen, sie waren am Anfang dabei, schienen wie echte Gläubige, aber es war nicht so. Und das sollte offenbar werden. Ja, warum sollte das offenbar werden? Weil Gott eine heilige Gemeinde möchte. Er möchte nicht, dass die Gemeinde vermischt ist mit Verführern, mit solchen, die falsche Lehren verbreiten, glauben, wie auch immer. Und deswegen sollte das so passieren. Und er sagt aber, sie waren nicht von uns. Er sagt nicht, möglicherweise sind sie auch abgefallen, ja, von dem rettenden Glauben. Denn wir werden auch noch betrachten, nicht heute, aber das wird auch noch Thema sein, dass die Bibel durchaus von einem Abfall spricht. Das werden wir dann auch noch anschauen. Aber er sagt hier nicht, sie hatten rettenden Glauben, waren wiedergeboren, sind abgefallen und werden in die Hölle kommen. Und tatsächlich lehrt die Bibel nicht, dass es solche Beispiele gibt. Aber wie gesagt, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Hier sagt er ganz klar, es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Also es gibt falsche Bekenner, es gibt Verführer, all das gibt es, aber der Herr weiß, wer wirklich von neuem geboren ist. Und ein falscher Bekenner wird natürlich nicht bewahrt und ans Ziel gebracht. Er ist ja noch nicht mal auf dem Weg. Er ist scheinbar auf dem Weg. Aber die, die wirklich zu ihm gehören, die seine Schafe sind, die wird er sicher bewahren und ans Ziel bringen. Wollen wir einen weiteren ganz wichtigen Punkt anschauen? Das ist das vollkommene Opfer. Ja, und das vollkommene Opfer, ja, wenn wir so ein bisschen geschichtlich zum Beispiel die Reformation betrachten, dann hatten wir Reformation in Deutschland. Und in Deutschland war die Reformation, war ein ganz wichtiger Punkt, die Rechtfertigung aus Glauben. Ja, das war das, was Luther im Römerbrief, Römer 1, 2, 3 entdeckt hat und dann verkündigt hat. Natürlich hat er auch das vollkommene Opfer thematisiert, aber in der Anfangszeit der Reformation war dieses Thema, das vollkommene Opfer, etwas, was zum Beispiel in Frankreich viel wichtiger war. Ja, in Frankreich war auch das, was man gegen die katholische Kirche hatte, dass das Opfer nicht als vollkommen betrachtet wird, sondern immer wiederholt wird, nämlich das Messopfer. Und ein ganz wichtiger Punkt dort von der Verkündigung her war das vollkommene Opfer. Von der Schrift her sind diese ganzen Wahrheiten wichtig, aber das vollkommene Opfer zeigt uns einfach etwas ganz Wichtiges, nämlich in Bezug auf das Werk des Herrn über sein Werk, wie es ist, ja, und was es bewirkt. Und das ist auch wichtig für unser Thema, das wir hier betrachten. So zum Beispiel Hebräer 10, Verse 10 bis 14. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. So, die Frage erstmal, wer sind die, welche geheiligt werden? Ja, das sind die Heiligen, die auch die Heilige genannt werden, die Geheiligte genannt werden, weil sie eben geheiligt werden durch eben dieses Opfer, durch das, was der Herr für uns getan hat und durch sein Wirken. Und die Grundlage eben für alles ist dieses Opfer. Und dieses Opfer, das reicht für immer. Ja, dieses Opfer reicht aus für Zeit und Ewigkeit, für all unsere Sünden. Und tatsächlich ist durch sein vollkommenes Opfer ist nicht nur die Vergangenheit abgegolten, sondern auch die Zukunft. Tatsächlich ist es so, dass als er gestorben ist, da haben wir noch nicht mal gelebt, da waren alle Sünden noch zukünftig. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das, was er getan hat, reicht aus für immer. Deswegen heißt es, er hat sie für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und eine Sache, die ich schon erwähnt hatte, ist diese Unterscheidung, die wir machen müssen zwischen Stellung und Zustand oder Wandel. Denn die Bibel lehrt uns natürlich auch, dass wir nach der Heiligung streben sollen. Und hier lesen wir aber, dass wir für immer geheiligt sind, dass wir für immer vollendet sind, und dass diese Heiligung, es heißt, wir sind geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal, dass wir ein für alle Mal geheiligt sind. Und das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, weil auf der einen Seite sind wir ein für alle Mal geheiligt, auf der anderen Seite sollen wir nach Heiligung streben. Und das ist ein ganz wichtiges Gebot in der Schrift, dass wir nach Heiligung streben sollen. Und hier sehen wir eben dieses biblische Prinzip, was uns immer wieder aufgezeigt wird: Werde, was du bist. Ja, von der Stellung her sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Von der Stellung her sind wir zur Fülle gebracht. Von der Stellung her sind wir ein für alle Mal geheiligt. Von der Stellung her sind wir mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus und sind dort bei ihm, bei Jesus. Ja, von der Stellung sind wir all diese Dinge, die wir auch in der anderen Predigtserie, nämlich unsere Identität in Christus, noch weiter betrachten werden. Wir haben also diesen reichen Segen. Das haben wir alles schon. Wir sind schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen. All das haben wir in Christus, mit Christus, durch Christus. Das ist uns sozusagen geschenkt worden. Und das, was wir von der Stellung her sind, dem sollen wir in der Praxis nachjagen. Dem sollen wir immer mehr gerecht werden in unserem Wandel tagtäglich. In unserem Wandel tagtäglich gilt natürlich, dass wer sagt, er sei ohne Sünde, ja, der belügt sich selbst. Wir werden hier tagtäglich nicht die Sünde loswerden, aber dennoch gibt uns die Bibel die Grundlage dafür, dass wir kämpfen gegen die Sünde und siegen gegen die Sünde. Das lehrt uns die Schrift. Die Schrift lehrt uns, dass das Opfer des Herrn Jesus auch die Macht der Sünde gebrochen hat, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Das heißt, werde, was du bist. Die Tatsache, dass wir all diese Segnungen haben, ist für uns auch eine große Motivation, dem auch in der Praxis gerecht zu werden. Es ist für uns eine große Motivation, der Berufung würdig zu wandeln, zu der wir berufen worden sind. Dennoch ist es so, dass das Opfer des Herrn all unsere zukünftigen Sünden gesühnt hat und weggetan hat. Und wenn wir jetzt wieder sündigen, dann ist es nicht so, dass dadurch unser Heil verloren geht und wir nicht mehr Kinder Gottes sind. Wenn wir wieder sündigen, dann zerstören wir, dann betrüben wir unsere Beziehung zum Herrn. Nicht so, dass sie nicht mehr da ist. Es ist vergleichbar mit einer Familie. Wir sind in der Familie Gottes. In einer wirklichen Familie, wenn ein Kind gegen die Eltern sündigt, dann ist die Beziehung betrübt. Dann ist es nötig, dass das Kind auch Buße tut, um Vergebung bittet, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, so auch wie in jeder menschlichen Beziehung, so auch in unserer Beziehung zum Herrn. Wenn unsere Beziehung zum Herrn durch Sünde betrübt wird, sind wir aufgefordert, Buße zu tun, sind wir aufgefordert, das zu bekennen, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Aber es ist nicht so, dass wir aus der Familie Gottes verstoßen werden, keine Kinder Gottes mehr sind und dann wieder Kinder Gottes sind. Das ist auch ein Punkt, auf den wir noch eingehen werden. Das Opfer reicht also vollkommen aus und auf dieser Grundlage sind wir gerettet, haben wir ewiges Leben, haben wir alles, was wir nötig haben, um eben das Ziel zu erreichen. Es ist eben nicht unser eigenes Werk, unsere eigene Bemühung, sondern das, was der Herr für uns getan hat. Wir werden allein durch das gerettet, was für uns geschehen wird und nicht durch das, was wir tun. Egal, ob es nun vor unserer Bekehrung war oder danach. Wir verdienen unsere Errettung nicht durch unser Festhalten, durch unsere Bemühung, durch unser Dienen und so weiter. Also das vollkommene Opfer, sein Blut reicht aus in Zeit und Ewigkeit. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den ich gerade schon kurz angeschnitten habe. Man wird nicht mehrmals von Neuem geboren. Johannes 3, Vers 3 zeigt uns erstmal die Notwendigkeit der neuen Geburt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, das heißt, die neue Geburt ist nötig, um in das Reich Gottes zu kommen. diese Geburt lehrt uns die Bibel. Auch in Johannes 1, Vers 13 lesen wir, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes 1, Vers 13 und geboren. Und so auch wie viele andere Verben, die dafür verwendet werden, die stehen steht hier im Aorist, an vielen anderen Stellen eben auch. Und das beschreibt uns eine abgeschlossene Handlung. Den Aorist habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich erwähne ihn nicht so oft und nicht so gerne, weil man ja oft versucht, mit irgendwelchen grammatikalischen Ausdrucksweisen oder Zeitformen irgendetwas zu begründen. Aber hier ist es klar, dass die Geburt etwas ist, was abgeschlossen ist, dass wir nicht beständig geboren werden und dass wir auch nicht oft immer wieder von Neuem geboren werden, sondern entweder wir sind von Neuem geboren worden in der Vergangenheit oder es ist noch nicht geschehen. Es ist nicht etwas, was immer wieder geschieht. Und dazu passt eben das, was wir gerade gesehen haben. Wir sind geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Also das Heil, die Rettung, die Wiedergeburt, wir empfangen sie einmal. Das ist natürlich zu unterscheiden von der Heiligung. Die Heiligung ist ein Prozess, nämlich die Heiligung, die wir in der Stellung erleben, wie ich es gerade erwähnt habe, ist ein Prozess, der lebenslang geht. Aber die Wiedergeburt ist eben ein einmaliges Werk, das Gott durch sein Wort, durch den Heiligen Geist eben bewirkt. Nun gäbe es natürlich hier zwei Folgen. Ja. Entweder, wenn man sagt, man kann das Heil wieder verlieren, entweder würde man sagen, man kann doch mehrmals von Neuem geboren werden, oder man würde sagen, wenn man es einmal verloren hat, bekommt man es nie mehr zurück. Und auch diese Meinung gibt es. Das soll nicht heute Thema sein. Wir wollen da das nächste Mal dann möglicherweise darauf eingehen. Die Heilssicherheit ist auch Gottes Ziel mit uns, ja? Nämlich, dass wir das Erbe empfangen. Gottes Ziel ist, dass er uns Gnade und Güte erweist. Epheser 2, Verse 5 bis 9. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also um den Zusammenhang hier ein bisschen herzustellen, in Epheser 2 ab Vers 1, da wird eben ausgeführt, dass wir tot sind, dass wir leben nach dem Fürsten dieser Welt, dass wir den Willen der Gedanken getan haben, den Willen des Fleisches, dass wir eben in Sünde gelebt haben, dass wir Kinder des Zorns waren von Natur aus. So fängt eben Epheser 2 an, er zeigt unseren verlorenen Zustand auf unseren toten Zustand, ja. Tod, eben unfähig, uns selbst zu helfen, uns selbst zu retten. Wir waren tot durch die Übertretungen. Ja. Und Gott hat uns in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, hat er uns mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und jetzt kommt das Ziel Gottes, das Gott mit uns hat. Das Ziel ist, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das ist sein Ziel, das hat er vor mit uns. Und wir wissen von der Schrift her, dass er sein Ziel erreichen wird. Er hat uns nicht deswegen berufen und lebendig gemacht und auferweckt, um uns dann wieder fallen zu lassen, um uns wieder verloren gehen zu lassen, sondern um dieses Ziel zu erreichen, all diese Gnade, all diese Barmherzigkeit, all das, was er tun möchte mit uns, das ist sein Ziel und dieses Ziel verfolgt er und dieses Ziel erreicht er. Und das passt eben auch zu der Aussage, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Weil es eben sein Werk ist, dass er sich uns zugewandt hat, dass er uns zu sich gezogen hat, dass er uns bewahrt und dass er uns ans Ziel bringt, haben wir keinen Grund, uns zu rühmen. Wir haben es nicht, uns selbst zuzuschreiben. Und in Philipper 2, Verse 12 bis 13,
lesen wir: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wir haben hier einen sehr wichtigen Vers, weil der diese Wahrheit aufzeigt, auf der einen die Ermahnung an uns und dann das Wirken Gottes. Ja. Wir haben es nötig, dass wir immer wieder ermahnt werden, dass uns gesagt wird, bleib bei der Gnade, dass uns gesagt wird, bleib bei Jesus. Wir haben das nötig, weil wir sind sehr träge. Deswegen heißt es darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in der Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das bedeutet, dass das, was uns geschenkt worden ist, Realität wird in unserem Leben. Dass wir es ganz praktisch umsetzen. Dass das, was ich vorher gesagt habe, werde, was du bist, wir sind vollkommen geheiligt, zur Fülle gebracht in ihm. Das soll sich auch praktisch auswirken auf unseren tagtäglichen Wandel. Wir sollen Gott verherrlichen, wir sollen der Berufung würdig wandeln, zu der wir berufen worden sind. Und es ist angemessen für einen wahren Gläubigen, Gott zu fürchten, also mit Furcht und Zittern das zu verwirklichen. Und wir werden sehen, dass es nicht gleichzusetzen mit Angst. Wir sollen nicht in Angst leben und nicht mit einer knechtischen Furcht, denn die Liebe treibt die Furcht aus. Aber dennoch fürchtet der Gläubige Gott, weil Gott allmächtig ist, weil Gott derjenige ist, der regiert, weil Gott derjenige ist, der die Herrschaft über uns hat, der alles in seiner Hand hält und weil er über Leben und Tod und über alles bestimmt. Wir sollen ihn fürchten. Und bei solchen Aufforderungen, die wir hier haben, könnte man natürlich meinen, wir bewirken es selbst. Es kommt deswegen hier noch Vers 13 hinzu, wo es heißt: Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Letztendlich hängt alles ab vom alles wirkenden Gott. Und deswegen sagt auch der Herr Jesus: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sollen nicht denken, wir könnten unser Heil selbst festhalten, wir könnten uns selbst ans Ziel bringen. Wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen ihm dienen, aber wir sollen immer wissen, dass wir von ihm abhängig sind und dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt. Deswegen sollen wir uns ihm als dem treuen Schöpfer, als dem Hüter über unsere Seelen anbefehlen, dass er genau das in uns wirkt. Wir wollen ja gar nicht unseren Willen tun. Wenn wir von neuem geboren sind, dann sollte es so sein. Wir wollen nicht unser eigenes Leben leben, aber wir merken oft, das Alte, das will die Oberhand gewinnen. Und in solch einer Situation sollen wir vertrauensvoll zum Herrn kommen, ihn um Vergebung bitten und bitten: Herr, wirke deinen Willen in meinem Leben, wirke deinen Willen in mir, wirke das Wollen und das Vollbringen nach deinem Wohlgefallen. Und dann haben wir die Verheißung, 1. Korinther 1, Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich meinen Wandel anschaue, wenn ich mich anschaue, dann muss ich sagen, dann müsste ich verzweifeln. Dann hätte ich keine Zuversicht, dass ich das Ziel erreichen würde. Aber ich habe die Zuversicht in den Herrn, der sagt, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Er wird mich ans Ziel bringen, er wird mich festmachen bis ans Ende und dann werde ich unverklagbar sein am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich mich anschaue, dann habe ich viel zu klagen. Dann kann ich von unverklagbar überhaupt nicht reden. Aber ich weiß, an dem Tag werde ich unverklagbar sein. Und jeder wahre Gläubige wird an diesem Tag unverklagbar sein, was der Herr verspricht und es verheißt. Es ist Gottes Ziel, es ist Gottes Verheißung und er erreicht sein Ziel. Es ist hier nicht eine Option, vielleicht wird er es tun, er wird es tun, wenn ihr mitmacht. Nein, er wird euch festmachen bis ans Ende und dann werdet ihr unverklagbar sein. Und an dem Punkt sollten wir nochmal diesen diese Tatsache betrachten, dass es aus Gnade ist, dass es nicht Werke sind, dass es nicht unser Verdienst ist. Und da ist ein Vers ganz schön, der das gut ausdrückt, nämlich 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Herr, diese Gnade wurde uns vor ewigen Zeiten gegeben. Es ist ein souveränes Geschenk Gottes, ein Geschenk seiner Gnade. Und ein Geschenk ist etwas, was wir empfangen. Ein Geschenk ist etwas, was uns frei zuteil wird und nicht etwas, was wir verdienen. Es ist seine Gnade. Und in Römer 4, Vers 5 lesen wir, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist jetzt die Wahrheit der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung geschieht aus Glaube allein. Und wenn das so ist, dass wir gerechtfertigt werden aus Glaube allein, dann wird es nicht mit Werken weitergehen. Dann wird es nicht so sein, dass wir durch Werke oder durch Bemühen unser Heil erhalten müssen, sodass wir es nicht verlieren, sondern es ist die gesamte Errettung ist Gnade. Und das haben wir auch schon im Epheserbrief betrachtet, Epheser 2, Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wieder dieses Thema, damit niemand sich rühme. Sehr oft verwendet Gott in diesem Zusammenhang diesen Ausdruck, dass sich niemand rühme. Wir sollen nicht an den Punkt kommen, wo wir uns Dinge selbst zuschreiben. Sogar die besten Werke, die wir für ihn getan haben, die sollen wir uns nicht selbst zuschreiben, sondern auch dafür sollen wir ihm die Ehre geben. Nun ist es so, dass manche eben genau das sagen. Ich versuche es vorsichtig zu formulieren. Nämlich, um das Heil nicht zu verlieren, reicht es nicht aus, zu glauben, also im Glauben zu bleiben oder aufhören zu glauben. Also um es zu behalten, zu glauben, um es zu verlieren, aufhören zu glauben. Sondern zusätzlich muss man Jesus nachfolgen, an ihm festhalten, ihm dienen. Und letztendlich ist das aber nichts anderes als Werksgerechtigkeit. Und natürlich sollen wir Jesus nachfolgen. Ja, die Bibel sagt ganz klar, sie befiehlt uns, Jesus nachzufolgen. Das ist überhaupt keine Frage. Sie befiehlt uns auch, an Jesus festzuhalten. Sie befiehlt uns auch, Jesus zu dienen. Aber nicht um unser Heil zu bewahren, sondern aus Dankbarkeit und Liebe für das empfangene Erlösungswerk. Dieses reicht aus, um all unsere Sünden zu tilgen, auch die zukünftigen. Wir folgen ihnen also nach aus Liebe und nicht aus Angst vor der Hölle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ja, wir sollen uns nicht zurücklehnen, ja, und sagen, der Herr wird es schon tun, sondern wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen nach Heiligung streben, wir sollen alle diese Dinge tun, aber nicht um so unsere Bewahrung sozusagen, die Bewahrung unseres Heils zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe, um ihm ähnlicher zu werden, um ihn zu verherrlichen. Und wer von Neuem geboren ist, in dem wohnt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bewirkt genau diese Wünsche. Er bewirkt diese Wünsche, dass wir Jesus gleichgestaltet werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wer diesen Wunsch nicht hat, der muss sich natürlich hinterfragen. Der muss sich wirklich überlegen, bin ich wirklich von Neuem geboren? Diese Frage muss man sich natürlich stellen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, sagt Paulus den Korinthern. Und bei den Korinthern war es ja so, dass es drunter und drüber ging, dass es viele Dinge zu tadeln gab. Und trotzdem nennt er auch grundsätzlich die Korinther Geheiligte. Er wusste, sie haben zum Herrn gefunden. Er wusste, es gibt viele Missstände, aber trotzdem betrachtet er sie als Geheiligte. Das bedeutet nicht, dass jeder Einzelne wirklich und sicher gerettet war, aber grundsätzlich war es doch eine Gemeinde Gottes. Also ja, wir sollen dem Herrn nachfolgen, aber uns soll immer bewusst sein, es ist alles Gnade und ohne den Herrn können wir nichts tun. Und es ist seine Liebe, die die Grundmotivation ist. Ja, wir fürchten Gott, das ist wichtig, aber Paulus sagt es ganz klar in 1. Korinther 13, was die Bedeutung der Liebe ist, wie groß die Liebe ist, wie wichtig die Liebe ist und dass wir ohne Liebe gar nichts sind. Und die Bibel betont immer wieder, wie groß die Liebe Gottes ist, die wir empfangen haben, ja, dass wir alles in ihm haben, dass er sich für uns hingegeben hat, aus seiner Liebe, aus reiner Liebe, aus Barmherzigkeit, ja, mit Banden der Liebe hat er uns zu sich gezogen. Ja, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben seine Liebe empfangen und jetzt sollen wir diese Liebe erwidern. Aber auch in Verbindung mit seinem Wirken, in Verbindung mit seiner Gnade werden wir dazu befähigt. Und ja, diese Liebe sollte der Hauptansporn für unsere ganze Nachfolge sein und die Motivation dafür sein. Und Johannes sagt uns, die Liebe treibt die Furcht aus. Ja, eben, die Furcht ist nicht die Motivation, dass wir sagen, wir dienen ihm. Was entsteht dadurch, wenn wir aus Furcht Gott dienen? Es entsteht ja eine Art knechtische Nachfolge. Ja, eine Nachfolge, in der wir uns schwer tun, unseren Herrn zu lieben. Ich spreche jetzt natürlich von den Fällen, wo, das muss man natürlich dazu sagen, jetzt die Verlierbarkeit des Heils entweder sehr stark betont wird oder wo man in eine Situation hineingerät, dass man sehr stark darunter leidet, weil man anfängt zu zweifeln, ja, weil man denkt, man hätte das und das begangen und deswegen sein Heil verloren. Ich kann selbst bezeugen, und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, es gab eine Zeit, wo ich ganz wirklich geglaubt habe, ich könnte mein Heil verlieren, es aber in keiner Weise meine Liebe zum Herrn, zumindest von meinem Gefühl her, geschmälert hat, weil ich es nicht als Möglichkeit für mich betrachtet habe, weil ich dem Herrn nachgefolgt bin, weil es alles sozusagen gepasst hat aus meiner Sicht und meiner Beurteilung und mich die Frage nicht beschäftigt hat, kann ich mein Heil wieder verlieren oder nicht verlieren. Und erst als ich dann in diese große Not und Anfechtung kam, wo ich nicht mehr wusste, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, kann ich überhaupt irgendwas für den Herrn tun und so weiter, wo es also so schlimm wurde, ja, dass ich nicht mehr ein noch aus wurde, wusste, da war es für mich wichtig zu erkennen, dass der Herr mich bewahrt, dass der Herr mich ans Ziel bringt. Und so hat er mich da rausgeholt aus dieser Situation. Und es ist leider so, oder es ist so, dass wir alle durch Bedrängnisse, durch Versuchungen, durch Nöte durch müssen. Und deswegen früher oder später wird das eine Frage auch fürs ganz praktische Leben sein. Dann geht es nicht um Theologie oder um Rechthaberei, sondern um die ganz praktische Frage in meinem Leben in Bezug auf mein Vertrauen zum Herrn. Und das zu erkennen und seine Gnade und seine Liebe zu erkennen, er hat alles für mich getan. Sein Werk reicht aus für immer. Sein Wirken reicht aus, bis ich am Ziel bin. Das hat neu die Liebe in mir entfacht zum Herrn, hat mir geholfen, wirklich wieder zu vertrauen und zu glauben und dem Herrn zu dienen mit ganz neuer Kraft. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk und darüber dürfen wir staunen, über dieses Geschenk. Nun müssen wir natürlich auch sehen, dass es durchaus auch Züchtigung gibt und diese Züchtigung darf man aber nicht verwechseln mit Verdammnis. In Hebräer 12, Verse 6 bis 7 heißt es, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Eigentlich ist es so, dass wenn wir das lesen, ja, und wir machen selbst eine Phase durch, die uns sehr schwer fällt, wo wir wirklich das vielleicht so bezeichnen, der Herr züchtigt uns, ja, dann sollten wir eigentlich sagen, danke Herr, ja, danke Herr, dass du mich züchtigst, weil es ist ein Beweis dafür, dass du echt bist. Es ist ein Beweis dafür, dass du ein Sohn bist, der Züchtigung nötig hat. Wir alle haben Züchtigung nötig, der eine mehr, der andere weniger, aber es ist alle für alle nötig. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist Liebe. Ja, das ist Liebe, wenn er korrigiert, wenn wir auf den falschen Weg kommen. Wenn er korrigiert, wenn er das verlorene Schaf zurückbringt zur Herde, das ist Liebe. Er behandelt uns als Söhne. Ja. 1. Korinther 11, Verse 30 bis 32, da lesen wir auch etwas über Züchtigung. Und da geht es um diejenigen in Korinth, die ja das Abendmahl unwürdig eingenommen haben. Und in Korinth war es wirklich so, dass sie ja grobe Sünden begangen haben. Zum Beispiel, das Abendmahl war eben oft mit einem richtigen Essen verbunden. Und dann haben die Reichen richtig reingehauen, haben Essen mitgebracht, ja, haben richtig ordentlich geschmaust und den Armen, die Hunger gelitten haben, nichts abgegeben. Und danach hat man das Abendmahl zusammengenommen. Ja. Das ist etwas, was ein Mangel an Liebe ist, was eigentlich Hass ist gegenüber dem Bruder, was Gott natürlich hasst. Und das hat dazu geführt, diese Zustände, dass der Herr gezüchtigt hat. Und es heißt hier, dass einige schwach und krank sind. Eine beträchtliche Zahl ist entschlafen, ja, also gestorben. Und dann heißt es weiter, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Obwohl dieses Verhalten so schlimm war, heißt es hier, dass es eine Züchtigung ist. Und die Züchtigung hat das Ziel, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das heißt, eine Züchtigung Gottes kann bis zum Tod gehen, aber es bedeutet nicht ewige Verdammnis. Und wir können dankbar sein, wenn wir als Söhne gezüchtigt werden. Ich habe es deswegen ein bisschen ausgeführt, was der Hintergrund war, weil manchmal, also ich weiß es aus Gesprächen, manchmal denkt man, ich bin unwürdig, ja, das Abendmahl zu nehmen, obwohl nichts vorliegt, was jetzt das begründen würde. Manchmal ist es ein Gefühl der Unwürdigkeit, ja, weil man unter seiner eigenen Sündhaftigkeit leidet. Und deswegen muss man sich vor Augen führen, was da wirklich los war. Wenn einem natürlich Sünden bewusst werden, dann sollten wir die vorher bekennen, sollten uns versöhnen, wo Versöhnung nötig ist. Das lehrt uns die Bibel ganz klar. Und dann spricht Paulus auch vom Preisgericht in 1. Korinther 3, Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also laut Paulus gibt es Gläubige, ja, wo deren Werk, praktisch wie Stoppeln, Stroh und so weiter, sich erweist im Preisgericht und verbrennen wird. Aber hier sagt die Bibel nicht, auch wenn das Werk verbrennt, wird er verloren gehen, sondern die Bibel sagt uns, er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, der Lohn, ja, der wird verbrennen, aber seine Seele wird gerettet werden. Auch das ist eine Form von Züchtigung und eben nicht Verdammnis. Kommen wir zur Zusammenfassung einiger wichtiger Punkte. Also folgende Wahrheiten dürfen uns zuversichtlich machen, dass wir in ihm, in Jesus Christus, sicher sind, und uns nichts und niemand unser Heil rauben kann. Wir hatten gesehen, es ist das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Dieses sollen wir durch nichts schmälern. Dann natürlich die Fähigkeit des guten Hirten, die Seinen zu bewahren, die sehr ausführlich in Johannes 10, 27 bis 29 zum Ausdruck kommt. Dann die Glaubwürdigkeit Gottes. Er hat es verheißen, er hat es versprochen, er hat es zugesagt. Die Macht des Heiligen Geistes und allgemein die Verheißungen Gottes. Das sind jetzt nicht alle Punkte, sondern nur ein paar der Punkte, die wir gesehen haben. Und ich hatte das letzte Mal einleitend einige Fragen gestellt und da wollen wir jetzt drauf antworten. Erstmal die Frage, hängt unsere Errettung an einem seidenen Faden? Oder dürfen wir zuversichtlich sein, dass wir durch die Gnade des Herrn das Ziel, die ewige Herrlichkeit, erreichen werden. Und wir haben gesehen, wir dürfen und sollen zuversichtlich sein. Tatsächlich stärkt uns diese Zuversicht. Sie stärkt unsere Liebe zum Herrn, unser Vertrauen auf ihn und auf seine Verheißungen. Und falls es sicher ist, dürfen wir machen, was wir wollen. Ich denke, auch das Thema haben wir betrachtet. Da können wir sagen, das sei ferne. Und die Motivation, um Gott zu dienen und ihm zu gefallen, sollte eben nicht Angst vorm Gericht sein, sondern Dankbarkeit und Liebe. Und eine weitere Frage: Was macht Gott mehr Ehre, wenn er uns ans Ziel bringt oder wenn wir alles ihm zuschreiben? Oder im Gegensatz, wenn wir einen Teil uns selbst zuschreiben? Und hier lautet die Antwort: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 31. Und wie hilft uns dieses Wissen in Zeiten der Not und Bedrängnis? In der Not neigt man besonders dazu, zu verzweifeln. Und die Angst, das Heil in Zeiten der Not zu verlieren, kann so groß werden, dass man wünscht, nie geboren worden zu sein. Ja, so war es bei mir. Allein die theoretische Möglichkeit, das Heil zu verlieren, ist wie Öl aufs Feuer der Not und Bedrängnis. Auf der anderen Seite sind es die Verheißungen und Zusagen Gottes, die eine wirksame Hilfe darstellen, um die schlimmste Bedrängnis zu überwinden und zu wissen, dass trotz aller Dunkelheit der Herr unser Licht ist. So viel dazu. Wir sehen also, dass der Herr zuverlässig ist, dass er zu seinen Verheißungen steht, dass uns das aber keinen Freibrief gibt, zu tun, was wir wollen, dass wir uns auch selbst prüfen sollen, wenn wir anders denken, wenn wir nicht danach streben, nach praktischer Heiligung. Und wir sehen aber auch die Größe seiner Liebe und Barmherzigkeit. Ja, was wir wirklich bekommen haben, wie er uns berufen hat, wie er uns neu gemacht hat, neues, ewiges Leben geschenkt hat, wie er uns gereinigt hat durch sein Blut und wie dieses Blut ausreicht in Zeit und Ewigkeit und wie er in seiner Liebe uns seinen Sohn geschenkt hat, Jesus geschenkt hat und uns auch mit Jesus alles schenken wird. Das können wir uns nicht vorstellen, all das, was uns zuteil werden wird. Und wir dürfen uns jetzt darauf freuen, das darf uns jetzt auch Motivation geben, ihm weiter zu dienen, ihn weiter zu lieben und ihn zu verherrlichen. Vielen Dank, wir machen dann das nächste Mal mit dem Thema nochmal weiter.